Metatheorie der Veränderung. Das Thema.
Wie verändern sich Menschen? Teil 1. Dies ist der Start einer Audioserie, die sich mit den Fragen rund um menschliche Veränderung beschäftigt. Dabei wird es nicht um den Aufbau neuer Fähigkeiten gehen. Das wäre Lernen. Sondern die folgenden Überlegungen gelten dem Problem, ob und wie Menschen sich ganz grundsätzlich ändern können. Kann man wirklich anderen Menschen helfen, einen Weg zu gehen, der dazu führt, dass diese anders fühlen, anderes wollen und anders denken? Beginnt man über diese Frage nachzudenken, landet man ganz am Anfang bei der vielleicht wichtigsten Weichenstellung. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob man davon ausgeht, dass lebende Systeme, wie die Seele, ständig aus sich heraus etwas wollen, oder ob sie zu etwas gebracht werden müssen, was sie wollen sollen. Wenn man Letzteres annimmt, dann muss man sich formen. Man muss dann in die Seele, wie bei einem Navigationsgerät, Ziele eingeben, damit sie dort landet, wo sie hin soll. Wenn sie sich verfährt, muss sie auf Kurs gebracht oder repariert werden. Das macht die Sache und damit das Leben in gewisser Hinsicht übersichtlich. Mach was aus deinem Leben. Der konzeptionelle Ausgangspunkt ist hier ein anderer. Um diesen zu pointieren, beginne ich zunächst mit einer vielleicht etwas merkwürdigen These. Dass Menschen sich um ihre Veränderung kümmern müssen, ist ein Irrglaube. Sie verändern sich von ganz allein. Oder aber sie verhindern ihre Veränderung, sie stabilisieren sich, indem sie mit dem Vertrauten weitermachen wie bisher. Oder wie Arnold Beiser, ein amerikanischer Psychologe, sagte: Veränderung geschieht, wenn man wird, was man ist. Menschen sind Vorgänge, keine Dinge. Sie entwickeln sich. Und wenn nicht, dann nutzen sie ihre Energie, um ihre Stagnation zu erzeugen. Auf der Grundlage dieses Gedankens werde ich mich in dieser Artikelserie also mehr mit der Frage beschäftigen, was wohl die Gründe sein mögen, warum Menschen ihre seelische Veränderung blockieren. Insbesondere und gerade dann, wenn sie unzufrieden oder unglücklich sind. Wenn Veränderung das Normale ist, dann muss man den seelischen Stillstand erklären und bearbeiten können. Nicht, wie schaffe ich es, keine Angst mehr zu haben, ist die Frage, sondern wie schaffe ich es, Ängste in mir zu erzeugen und stabil zu halten? Nicht, wie komme ich zu mehr Selbstvertrauen, sondern wie untergrabe ich mein Selbstvertrauen? Nicht, wie gehe ich mit meinem Ärger um, sondern wie schaffe ich es, mich zu ärgern? Wie kommt es zum Stillstand? Menschen müssen von klein auf mit günstigen und ungünstigen Bedingungen zurechtkommen. Wir stellen uns so auf die jeweilige Umwelt ein, dass wir möglichst Lustvolles erleben und Schmerzhaftes vermeiden. Dies geschieht, indem wir Erwartungen ausbilden. Was geschieht, wenn? Diese Erwartungen bilden stabile Muster und geben uns Orientierung. Damit man sich an diesen Erwartungen orientieren kann, muss man erstens lernen, das in sich zu verhindern, was zu schlechten Ergebnissen führt. Einfach gesagt, man hemmt innere Impulse. Zweitens muss man liefern können, was zu guten Ergebnissen führt. Wiederum einfach gesagt, man zeigt sich so wie gewünscht. Diese beiden Fähigkeiten, unerwünschtes Unterdrücken und erwünschtes Anstreben, kann man nun ein Leben lang für Veränderungen nutzen. Der Nachteil dieser Veränderungsstrategien ist jedoch, dass man beim Unterdrücken sich selbst verstümmelt und beim Streben ein Ideal von sich produziert. In beiden Fällen lebt man nicht mehr sich selbst und kann sich daher auch nicht mehr lieben, sondern nur noch toll finden oder ein Leben lang an sich herummäkeln. Doch kehren wir zur Frage vom Anfang zurück. Kann man also wirklich ein anderer werden, als man ist? Ja, überraschenderweise geht das. Menschen sind nicht fälschungssicher. Beide gerade beschriebenen Strategien des Unterdrückens und Strebens orientieren sich im Stil eines Kindes am Äußeren. Denn wer bestimmt denn, was sein darf oder sein soll? Es sind dies die anderen. Die Partner, die Freunde, die Eltern, die Vorgesetzten, die Gruppe, die Kollegen, die Mode, die Werbung, Vorbilder, Helden. die Leute, denen man imponieren möchte oder die es vermeintlich geschafft haben und so weiter. So bleibt man, scharf gesprochen, psychisch Kind und verliert seine Autonomie. Die Orientierung für das, was man möchte, gründet nicht mehr in der Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse. Stattdessen hemmt man seine Bedürfnisse, ganz oder zum Teil, weil sie mit Schmerz, Scham, Schuld oder Enttäuschung verknüpft sind. Oder man geht Ersatzbedürfnissen nach, die die innere Leere füllen, die man vorfindet, wenn man sich nicht mehr spürt. Ersatzbedürfnisse erkennt man daran, dass sie kein Maß haben. Man wird nie satt, braucht immer mehr davon. Die wichtigsten dieser Ersatzbedürfnisse sind Bewunderung, Macht, Besitz, Erfolg, Karriere, Arbeit, Leistung, Anhängerschaft, Drogen. Menschen können sich unglaublich im Hinblick darauf irren, was ihnen gut tut. Diese Irrtümer sind immer Folgen von erlebten Nöten und sind meistens mehr als gut gedanklich abgesichert. Das tut man nicht. Das geht gar nicht. Das muss so sein. Das ist doch geil. Ohne dem geht es nicht. Das muss man doch erwarten dürfen. Das ist gefährlich. Das nutzt eh nichts. Diese und 100.000 andere Sätze sichern die Stagnation ab. Kognitiver Beton, der sich als Wert, als Pflicht, als Wahrheit verkleidet. Werde die beste Version deiner selbst, ist ein in letzter Zeit viel propagierter Satz. Das ist aber durch und durch destruktiv und der Beginn einer narzisstischen Karriere. Selbstoptimierung klingt doch sinnvoll. Wo ist das Problem? Designerziele, die man sich aussuchen kann, sind zuallermeist einleuchtend. Wer kann etwa gegen Erfolg, Anerkennung, Leistungsfähigkeit, Karriere, Zielerreichung, Genuss, Spaß oder Vergnügen sein? All das kann in seiner seelischen Funktion wunderbar und erfüllend sein. Oder aber schrecklich und täglicher Terror der Selbstkasteiung. Ob solche Ziele eine problematische psychische Funktion darstellen, lässt sich sehr leicht feststellen. Man muss sich nur fragen, ob man etwas will oder ob man etwas haben oder darstellen muss. Der entscheidende Unterschied ist demnach also der innere Zwang. Wer etwas will und auch dann gut damit zurechtkommt, wenn es nicht klappt, der muss sich keine Sorgen machen. Wer davon abhängig ist, welchen Besitz er hat, welche Position er einnimmt, welche Leistung er erbringt, welche Anerkennung er bekommt, der sollte reflektieren, welche Funktion diese Ideale, diese Designerziele für ihn haben. Selbstoptimierung als Aufgabe ist eine besonders unauffällige und besonders infame Form der Selbstdestruktivität. Warum ist es schwierig, von einmal etablierten Mustern der Selbstmanipulation abzulassen? Die Antwort ist relativ einfach. Es ist schwierig, weil das nicht ohne unangenehme Gefühle wie Angst, Schuld, Scham, Ekel, Wut, Hass, Trauer, Verachtung oder Schmerz geht. Und es ist schwierig, weil es sehr häufig nicht alleine geht. Muster, die sich gebildet haben, weil man in bestimmten Zuständen oder Situationen allein war, lassen sich eben schlecht neuerlich allein unterbrechen. Es braucht ein Gegenüber. Kleines Beispiel. Ein erfolgreicher Unternehmer ist wegen Burnout und Depressionen im Coaching. Er beginnt nach ein paar Sitzungen zu spüren, wie ihm nicht nach Besitz, sondern nach Musikmachen zumute ist, und er sich mit dem Gedanken beschäftigt, das Unternehmen zu verkaufen, um dann entspannter angestellt zu arbeiten. Der Gedanke, er könnte lernen, so zu arbeiten, wie er Musik macht, ist Lichtjahre entfernt. Als ihm aber einfällt, dass er seiner Frau dann nicht mehr so viel bieten könnte und er zu fürchten beginnt, dass sie und die Kinder jeden Respekt vor ihm verlieren würden, wenn er nicht mehr der große, starke Typ ist, verwirft er zunächst alle Überlegungen. Der Schmerz des Verlassenwerdens und der Zwang, sich für andere verantwortlich zu fühlen, überwältigen ihn. Es fällt ihm nicht leicht, sich auf einen inneren Zustand einzulassen, in dem er seine lebenslange Überforderung spürt. Er beginnt zu merken, wie früh er angefangen hat, stark und eigenständig sein zu müssen. Er sagt dann: »Ich war schon im Laufstall Unternehmer. Das Produkt war, niemandem zur Last zu fallen«, und so zu sein, dass andere stolz auf einen sein können. Da wird deutlich, abtrainieren und designen kann früh einsetzen. Günstige seelische Veränderungen geschehen, wenn sie geschehen, durch aktives und gewolltes Zulassen, nicht durch Machen und Tun. vor allem durch Zulassen der oben genannten Gefühle wie Angst und Schmerz. Nicht als Selbstzweck, nicht um anzuklagen, schon gar nicht um nur wieder zu leiden, sondern weil an diesen unangenehmen Gefühlen der Zugang zu den gehemmten Bedürfnissen zu finden ist. Das ist wichtig, denn es sind diese bislang aufgegebenen und gehemmten Sehnsüchte und Bedürfnisse, die der Seele eine Orientierung geben können, was gerade wichtig und nötig ist. Zudem erlauben Bedürfnisse, im Gegensatz zu Verboten und Idealen, frei zu sein. Bedürfnisse lassen sich regulieren, befriedigen, aber auch frustrieren und dosieren. Sie haben ein Maß und einen Kontext. Sie stiften Kontakt und lassen uns auf die Welt reagieren und nicht auf Konzepte. Damit sind wir an der praktischen Schlussfolgerung dieser Gedanken angelangt. Wer sich verändern will, muss spüren und fühlen, nicht denken und reden. Ohne Gefühle kein Entkommen aus den alten Mustern, Nachdenken über sich reicht da leider nicht aus. So bekommen Phänomene wie Aufmerksamkeit, Selbstwahrnehmung, Spüren und in Resonanz sein in den kommenden Folgen dieser Serie besondere Bedeutung. Schon beim nächsten Mal wird die Überschrift sein: Wer nicht spürt, wie er ist, kann nicht wissen, was er will. Wie verändern sich Menschen? Ein Text von Klaus Eidenschink, gelesen von Friedrich Schloffer.
Das war Metatheorie der Veränderung, das Thema. Mehr dazu unter www.metatheorie-der-veränderung.info.